Mit zunehmendem Alter schrumpft die Relation zum Geschehen über die Jahrzehnte. Wie schon 60 Jahre gibt's die Condor, manch einem mag das vorkommen, als sei es gerade vor ein paar Jahren gewesen. Dies verdeutlicht auch, welchen rasanten Weg der Tourismus und damit auch die Fliegerei genommen hat. In einem ersten Teil zur Geschichte einer Airline, die wie kaum eine andere für die Historie und die Entwicklung des deutschen Massentourismus steht, zeichnen wir ein nostalgisch anmutendes Bild. Denn vieles, was heute selbstverständlich ist, war Pioniergeist einiger liebenswert Verrückter, die eine Vision hatten und einfach mal anfingen. Zehn Jahre dauerte es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bis Deutschland seine Lufthoheit zurückbekam. 1955 war es dann soweit. Die ersten deutschen Flugzeuge huben wieder ab. Im Liniendienst der wiedererweckten Lufthansa und dem Flugbedarfsverkehr, wie das so schön hieß, bei der LTU in Düsseldorf und bei der Neugründung Deutscher Flugdienst, Flugnummerabkürzung DF, in Frankfurt. Die Condor stützt sich, was ihr Jubiläum betrifft, auf diesen Vorläufer und einen Pilgerflug für amerikanische Touristen ins Heilige Land. Das war exakt am 29. März 1956. Mallorca und Teneriffa folgten im gleichen Jahr, also quasi unmittelbar danach. Nun darf man sich Fliegen vor 60 Jahren nicht vorstellen wie heute. Einer der Flugpioniere der damaligen Zeit beschreibt sehr gut, was damals an Bord abging. Klaus-Dietmar Kesper traf ich zu diesem Gespräch im Oktober 1988. Da stand er kurz vor der Rente als Bereichsleiter bei der TUI in Hannover. Heute könnten wir ihn nicht mehr danach fragen.
Ich erinnere mich an einen Flug, der bei schlechtestem Wetter über die Alpen geführt wurde. Das Flugzeug hatte übrigens keine Druckkabinen gehabt, sodass 3000 Meter schon ein allgemeines Schlafen im Flugzeug hervorrief. Flog man über den Brenner. Und hinter dem Brenner wurde es etwas lichter, der Nebel lichtete sich und die Piloten unterhielten sich, ich kenne die Strecke gut, sagte der eine, wir müssen jetzt links ab, es war wie in der Einbahnstraße, links ab, es war das Booster da, wo er reinflog und dann war das Booster da langsam am Ende und dann kamen die großen Bergwände im Sechsten und so weiter, dann musste er wieder drehen, weil er da nicht drüber kam.
Technisch steckte alles noch sehr in den Kinderschuhen. Man begann mit Maschinen, die ursprünglich nur für den militärischen Transport gebaut worden waren. Bestes Beispiel die britische Vickers Viking. Charlie Best, DF-Pilot der ersten Stunde.
Die Viking war eine englische Kriegsmaschine, eine Transportmaschine, zwei Motoren, jeder Motor 14 Zylinder. Und sie hat nachher, nachdem sie umgerüstet worden ist für den zivilen Bereich 36 Passagiere mitgenommen. Das Unangenehme eigentlich für die Passagiere und auch für die Stewardessen war das, dass durch die Kabine der Holm von den Tragflächen ging. Und über diesen Holm musste man nun wegsteigen. Man hat also ein kleines Treppchen angebracht, zwei Stufen nach oben, zwei Stufen nach unten. Da mussten die Leute sich drüber bemühen. Und für die armen Stewardessen, stellen Sie sich vor, ein Flug nach Palma dauerte damals 5 Stunden. Die mussten dann 5 Stunden lang immer über dieses Treppchen nach vorne und auch wieder über dieses Treppchen nach hinten. Sie hatte kein Bugrad, sondern ein kleines Heckrad, ein Spornrad hinten. Und gelenkt wurde die Viking durch Pressluftbremsen. Also wollte ich links rum, drückte ich auf mein linkes Knöpfchen, wollte ich rechts rum, drückte ich auf den rechten Knopf. Habe ich zu lange drauf gedrückt, dann hat die Maschine 360 Grad Ringelpitz, haben wir das genannt. Aber nochmal rundrum gesprochen, im Großen und Ganzen war es eine trotzdem für die damalige Zeit sichere und schöne Maschine.
Der Flugkomfort war allerdings mit dem heutigen nicht zu vergleichen.
Bei den Höhen, die wir damals flogen, wir sind ja nicht höher als 5.000, 6.000 Meter hochgeflogen mit der Viking, war das eine Schaukelei von Frankfurt bis Palma, wenn wir überhaupt durchgekommen sind. Meistens mussten wir in Lyon oder in Marseille noch mal zwischenlanden. Und da war der Gebrauch der Spucktüten, der war doch schon sehr, sehr häufig.
Und selbst das fliegende Personal blieb nicht immer verschont, die ehemalige Flugbegleiterin Margitta Weber.
Ich hätte fast den Beruf aufgeben müssen. Ich habe also sage und schreibe ein halbes Jahr, nachdem ich bei der Conde angefangen hatte, nur hinten in der Küche gestanden und gespuckt. Wir waren damals zu zweit auf der Weiker und die Kollegin musste alles alleine machen, weil mir war dermaßen schlecht und Spucktüten habe ich en masse gebraucht.
Immerhin auf diese Art und Weise flog man in 5 Stunden nach Mallorca oder auch in 3 Tagen mit Zwischenübernachtung zu den Kanarischen Inseln und wieder zurück. Doch bald wurden die Passagiere mehr, die Bedürfnisse größer, die Maschinen schneller und der deutsche Flugdienst bekam seinen heutigen Namen.
Margitta Weber sprach schon vom Fortsetzungsmodell, das bei der Condor in den Einsatz kam. Die Vickers Viscount, eine 4-motorige Turboprop-Maschine, die dann immerhin schon 75 Passagiere mitnehmen konnte. Die Wiedereinführung des Airline-Namens Condor hat aber auch irgendwie mit Puddingpulver zu tun. Charlie Best, einer der ersten Piloten beim deutschen Flugdienst, hatte 1996 die amüsante Geschichte dazu.
Der Name Condor existierte schon im Jahre 1927. Da wurde nämlich in Brasilien von der deutschen Vorkriegslufthansa eine brasilianische Luftfahrtgesellschaft gegründet unter dem Namen Condor. Dann ergab sich das 1959, glaube ich, oder 58 Dr. Oetkers, also der Pudding Oetker, und wir haben auch nachher seine Flotte die Pudding Flotte genannt, Dr. Oetkers, sich einige Converse 340 zulegte und ein Charterunternehmen in Hamburg anfing. Das lief damals unter dem Namen Condor Luftreederei. Es waren modernere Maschinen, als wir sie hatten, aber aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, ging die Sache nicht lange gut und 1961 wurden dann dort die Tore, was die Luftreederei anging, wieder geschlossen. Und der Name Condor wurde von der deutschen Lufthansa übernommen. Er kehrte also auf die Art und Weise wieder in den Schoß der Mutter Lufthansa zurück.
Der Dauereinsatz der Turboprops bot für den Fluggast schon erheblich mehr Komfort. Auch im Service tat sich einiges. Die Flugbegleiter hatten allerdings gut ihren Schaff. Margitta Weber.
Ja, wir hatten schon auf der Viscount eine kleine Küche. Kaffee kam vorgekocht an Bord. Und es gab einen nach Palma de Mallorca, flogen wir 3 Stunden, da gab es eine kalte Mahlzeit. Alles wurde per Hand ausgetragen. Dann haben wir, wenn wir Zeit gehabt haben, auch noch einen Cocktailwagen gemacht. Da musste aber alles auch von Hand aufgebaut werden. Heute haben die Mädels einen sogenannten Trolley. Dort ist alles fertig gepackt und sie brauchen nur die Sachen auf den Trolley zu stellen und können damit in die Kabine fahren.
Es war Condors Hochzeit. Die Firma wickelte 63% der gesamten deutschen Flugtouristik ab. Das waren damals lediglich 32.000 Passagiere, von denen über die Hälfte nach Mallorca flog. Aber zu diesen Zeiten war Fliegen auch noch was ganz Besonderes.
Als wir damals anfingen zu fliegen, da hat der Herr Schlips und Kragen angezogen, seinen besten Anzug aus dem Kleiderschrank genommen. Die Damen haben das beste Kostüm rausgeholt. Man kam zum Flughafen mit Hut. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Es war eine ganz andere Situation. Es war für uns und auch für die Stewardessen, glaube ich, angenehmer damals, nicht? Es war alles so Leder. Es war irgendwie ein bisschen ruhiger. Und heute, ja, Sie wissen das selbst, heute fliegt man mit Turnschuhen und fliegt man mit dem T-Shirt und fliegt man mit einer Turnhose, eben der Zeit angepasst. Also zu meiner damaligen Zeit hätte wahrscheinlich schon die Flughafen Polizei diese Leute verhaftet. Die hätten gar nicht in den Flughafen reingedurft. Also ich hätte sie nicht mitgenommen, wenn sie zum Teil so geflogen wären, wie sie das heute tun.
So ging es in der technischen Entwicklung Zug um Zug weiter. Was von Anfang bis heute gleich blieb, waren die Flugziele.
Das Zielgebiet Spanien ist nach wie vor und unbestritten die Nummer 1. Ich denke, die ersten Flüge gingen in diese Region. Danach gibt es eigentlich nur noch die großen Zielgebiete im Mittelstreckenbereich Griechenland und Türkei, die sich je nach Trend denn mehr oder minder die Waage halten. Und natürlich auch die Fernstrecke entwickelt sich sehr stark. Also es gibt einen deutlichen Trend dorthin. 1/3 unserer Umsätze machen wir auf dem Fernstreckensektor.
Zur Fernstrecke benötigte man allerdings anderes Fluggerät. Und dieses Zeitalter begann mit dem Einsatz der ersten Düsenmaschinen. Den Jet-Schub nach vorn gab es 1965. Die Ferienflieger setzten die ersten Düsenmaschinen ein. Flugtourismus-Pionier Klaus-Dietmar Kesper.
Das erste Düsenflugzeug war die Caravelle. Die Caravelle, die dann schon einige Jahre im Liniendienst tätig war, kam dann auch in den Charterverkehr und die brachte Revolution. Das nutzten die Fluggesellschaften aus und die flogen nicht nur 2-mal am Tage nach Mallorca, sogar 3-mal am Tage. Jetzt wollte man es wissen, 3-mal am Tage mit einem Flugzeug nach Mallorca, was man früher Was die zwei Tage besorgte jetzt ein Flugzeug dreimal am Tage.
Die Caravelle flog bei der Düsseldorfer LTU. Condor setzte auf den Europajet die Boeing 727. Es wurde alles noch komfortabler, noch schneller und die Routine ersetzte Zug um Zug den Pioniergeist der frühen Jahre. Flugkapitän Thorsten Pietkiewicz.
Früher war eben das Schöne noch, man ist viel mit der Hand geflogen. Die Autopiloten waren nicht so modern wie heute. Aber der Computer im Flugzeug hilft einem. Anfangs hat das so begonnen, dass man nachgerechnet hat, ob der Computer genau das Gleiche gerechnet hat wie man selber. Und hinterher freute man sich drüber, dass wir beide, der Computer und ich, auf das gleiche Ergebnis gekommen sind. Wenn man aber ehrlich ist, es hilft ungemein. Die Arbeit ist erleichtert worden. Man überwacht sehr viel mehr. Und was die Zeiten anbelangt, hier will der Gesetzgeber schon, dass es genug Ruhezeit vor einem Flug gibt, nach einem Flug gibt, dass man dann auch lange Flüge durchführen kann.
Man ging mit immer weiteren Jets auf Langstrecken. 1971 flog zum ersten Mal ein Jumbo, eine Boeing 747, in Diensten eines deutschen Ferienfliegers. Dann kam das Jahr 1974, die Ölkrise und immens steigende Spritpreise. Trotz immer teurer werdenden Kerosins und weiter steigender Kosten ist das Fliegen nicht teurer, sondern billiger geworden.
Ich habe ein schönes Beispiel, das gefällt mir einfach so gut, weil Condor und ich, wir sind gleich alt, beide 1956. 1956 hat ein Flug nach New York so viel gekostet wie damals ein VW Käfer, das dürfen wir ja heute sagen, als Beispiel, nämlich runde 5000 Mark. Wenn wir ein vergleichbares Auto wie den VW Käfer von damals nehmen, kostet der heute 15.000 Mark. Und ein Flug heute in die Vereinigten Staaten kostet die 1.200 Mark. Ja. Also man sieht eigentlich, wie sich das auseinanderentwickelt hat. Fliegen, finde ich toll, ist heute etwas für jedermann. Aber irgendwo ist halt auch mal das Ende von niederen Preisen erreicht, wo es einfach nicht mehr billiger geht.
Trotz des Zwangs zur scharfen Kalkulation ist das Geschäft im Lauf der Jahre immer weiter gewachsen. 1988 umfasste der Condor-Flugplan 120 Ziele, Hauptanteil nach wie vor die spanischen Zielorte mit über 3 Millionen Passagieren. 1990 brachte eine weitere Veränderung im Chartergeschäft. Benötigte man bis dahin zwingend ein Pauschalarrangement, um an ein Flugticket heranzukommen, so konnte man jetzt auch Einzeltickets kaufen. Die Ferienflieger auf dem Weg zur halben Liniengesellschaft. Noch mehr Routine und immer weniger Abenteuer, Thorsten Pietkiewicz.
Meine Abenteuer passieren 4-mal im Jahr im Simulator, dann allerdings reichlich, ein Abenteuer nach dem anderen. Das Hemd ist klatschnass, es wird all das geübt, wo ich mir wirklich wünsche und hoffe, dass ich es niemals im Leben erleben werde. Es wird so schlimm geübt, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich im Simulator drin sitze. Ich meine wirklich, ich bin im Flugzeug. Nach 5 Minuten Simulator ist das Gefühl so, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, das ist nur eine Maschine, die steht am Boden, das ist alles gar nicht so schlimm. Es ist so realistisch, so lebensnah und wenn ich aussteige, bin ich fix und fertig, das 4-mal im Jahr und hoffe, dass ich nicht ein einziges Mal so etwas erleben werde. Abenteuer erlebt die Crew eigentlich viel mehr am Boden. Wenn die Crew ankommt, keiner auf sie wartet, die Crew nicht weiß, in welches Hotel gehen wir jetzt eigentlich, weil man erfährt, das Hotel, was unser normales Hotel ist, will uns dieses Mal nicht haben, weil es ist mit 40% überbucht. Man ruft dann in Frankfurt an, bekommt ein Fax, wo drin steht, dass tatsächlich gebucht wurde und unsere Zimmer da sein müssen. Wir sollen mal eben dahin fahren. Wir kommen dahin. Keiner erwartet uns. Man sagt uns, man hat keine Zimmer. Dann, nach der langen Dienstzeit, da liegen eigentlich die heutigen Abenteuer, die ich allerdings nicht missen möchte und immer noch weiter erleben möchte.
Und da dies Abenteuer sind, die nicht zulasten des Fluggastes gehen, seien sie der Crew ohne Zögern gegönnt. Sie haben es sicher registriert, da war von 40 Jahren die Rede und wie selbstverständlich von der D-Mark. Das Gespräch mit Thorsten Pietkiewicz entstand 1996 zum 40. Jubiläum der Condor. In dieser Zeit waren Maschinen wie die DC-10 auf der Lang- und Airbusse vom Typ A300 und 310 auf Kurz- und Mittelstrecken für die Condor im Einsatz. Die Welt war vermeintlich noch in Ordnung. Unter dem Dach der Lufthansa schaute man in eine rosige Zukunft. Das wurde aber ganz anders und damit bewegen wir uns auf Zeiten des Schlingerns zu. Aufteilung der Condor zwischen Neckermann-Karstadt und Lufthansa, schließlich die Überleitung in den Thomas Cook-Konzern, vorübergehende Reduzierung des Namens, nach schon 2 Jahren Auferstehung der Condor, weil das mit Thomas Cook Airlines auf dem Markt nicht so recht klappen wollte. Das ist die turbulente Geschichte der letzten 20 Jahre. Darüber berichten wir in einer Ausgabe zum tatsächlichen Jubiläum Ende März.
Danke fürs Zuhören, in die Flugnostalgie und so long.